NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Maximiliane Hecke liest die 5. von 13 Folgen aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Ida hat auf Rügen ein einigermaßen ruhiges Leben gefunden. Sie wohnt bei Marianne und Knut, die sich warmherzig um sie kümmern und damit umgehen können, dass sie von schlimmen Erinnerungen an ihre Mutter und von starker Schlaflosigkeit geplagt wird. Ida arbeitet in Knuts Kneipe zur Robbe, wo sich vor allem die Einheimischen treffen, Alte wie Junge. Eines Abends taucht Leif dort auf, der seinen dementen Opa abholt. Schon zuvor hatte es ein wenig gefunkt zwischen den beiden. Jetzt googelt Ida Leif und stellt fest, er ist ein bekannter DJ in Techno-Clubs. Um von den Stürmen in ihrem Inneren abzulenken, geht Ida in der Ostsee schwimmen.
Die Stille ist viel zu laut, als der Wecker am nächsten Tag klingelt. Der Sturm ist verschwunden, als wäre er nie da gewesen. Ich schlüpfe in Badeanzug und Pullover. Draußen? Nebel. Leichter Nieselregen. Perfektes Schwimmwetter, wobei eine unheimliche Stimmung in der Luft liegt. Wegen des dunklen Nebels und der Stille macht sich das Meer heute kaum bemerkbar. Ich gehe barfuß in den nassen Sand und irgendwann liegt sie dann ganz still direkt vor mir. Die Ostsee. Glatt und gefährlich friedlich. Ich traue mich nicht, in sie hineinzurennen. Es würde mich nicht wundern, wenn sie voller Gift wäre oder ein Seeungeheuer unter der glänzenden Oberfläche auf mich warten würde. Aber dann soll es eben so sein, denke ich, und laufe langsam in das eiskalte Wasser, Schritt für Schritt. Spüre, wie sich die Kälte durch meinen Körper nach oben frisst und warte auf das Ungeheuer, das mich töten will. Es kommt kein Ungeheuer, das mich töten will. Ich tauche ein und tauche ab. Heute ist es leicht, einen Rhythmus zu finden. Ich gebe dem Meer alles, was ich habe, damit mein Körper warm und leer wird. Kraule immer weiter, so weit ins offene Weite wie nie zuvor. Die Gedanken und der Schmerz laufen aus meinem Körper raus, rein in die stille Ostsee. Und ich frage mich, ob sie jetzt laut ist und schreit. Ich spüre, dass ich nicht mehr lange kann. Dass Arme, Beine und Atem zu schwer werden. Die Strecke, die ich zurückgelegt habe, zu lang wird. Und ich weiß, dass jetzt der Zeitpunkt ist, zu wenden. Ein klitzekleines Stück noch. Noch ein klitzekleines Stück. Ich wende, lasse mich mit Hilfe von letzten kraftlosen Zuckungen wie eine leere Tüte zurück Richtung Ufer treiben, versuche mich aufs Wasser zu legen und denke an Tilda. Im Schwimmbad ist sie immer 22 Bahnen geschwommen. Ich konnte das nie, eine bestimmte Anzahl von Bahnen schwimmen. Ich kann nicht mitzählen, weil mein Kopf nicht funktioniert, wenn ich schwimme. Deswegen mache ich es ja. Bei Wettkämpfen habe ich auch nicht mitgezählt. Einfach bis zum Pfeifen durchgezogen, der Kopf aus. Erschöpft lasse ich mich in den Sand fallen, decke mich mit meinem Pullover zu und schaue in den grauen Himmel. Meine Arme und Beine kribbeln, kleine Regentropfen laufen über mein Gesicht. Oder ist es der Nebel, der zu Boden fällt? Die Ostsee ist immer noch still und glatt. Weiße Schlieren steigen aus ihr heraus wie Geister. Totenstille, keine einzige Möwe, die kreischt. Ich denke an Wikinger-Seebestattungen in Serien und Filmen, bei denen es grundsätzlich neblig ist. Ich denke an die imposante Bestattung von Lagertha bei Vikings. Wie der Körper der Schildmaid auf einem Schiff mit Blumen und getöteten Tieren in das Nebelmeer gelassen wird. Mit Waffen, damit die Kriegerin den Weg ins Valhalla schafft und gewappnet ist für die Kämpfe dort. Bogenschützen entflammen das Schiff aus sicherer Entfernung mit ihren Feuerpfeilen. Mama hätte es, glaube ich, noch nicht mal ins Valhalla geschafft. Bevor die Feuerpfeile ihr Schiff getroffen hätten, wäre sie vom Boot gerutscht oder ihre Leiche wäre explodiert wegen des ganzen Alkohols in ihrem Blut. Gut, dass sie keine Kriegerin war. Ich stelle mir vor, wie Mama gerade vom Himmel auf mich herabschaut und frage mich, was sie sagen würde. Ich bin eine Kriegerin, du blöde Kuh. Ich schaue in den grauen Himmel und warte auf ein Zeichen. Aber da ist nur Grau. Endloses Grau. Ich lache hustend in die graue Stille, weil Mama meint, dass sie eine Kriegerin sei und endlich höre ich eine Möwe kreischen. Weinst du immer noch wegen dem Xylophon? Ich reiße meine Augen auf. Leif hockt neben mir mit einem triumphalen Lächeln im Gesicht wie ein Junge, der gerade die Beine von seiner Mama in einen Sandberg eingebuddelt hat. Ich, stalkst du mich? Er legt sich neben mich auf den Rücken und schaut auch in den grauen Himmel. Nach einer Weile sagt er, ich laufe jeden Morgen, auch schon vor deinen suizidalen Schwimmmanövern. Ich zucke mit den Schultern und denke an das Wort suizidal, das ich hasse. Ich, du bist DJ? Leif, du hast mich gegoogelt? Ich, du hast mich doch auch gegoogelt. Ich schaue auf die immer noch regungslose Ostsee, auf der immer noch kein entflammtes Schiff treibt. Als sich irgendwann zwischen dem Grau ein kleines, hellblau leuchtendes Fenster öffnet, liegen wir immer noch schweigend nebeneinander auf dem Rücken im nassen Sand. So lange liegen eigentlich nur Freunde nebeneinander im Sand, denke ich. Überhaupt liegen nur Freunde nebeneinander im Sand, oder? Ich? Und sind wir jetzt Freunde oder was? Ich drehe meinen Kopf zu Leif, aber der schaut weiterhin in das Grau oder in das kleine, leuchtende blaue Fenster und sagt, okay. Ich schaue auch wieder in das Grau oder in das kleine, leuchtende blaue Fenster und lausche der Stille. Leif? Ich bin aber nicht so ein guter Freund. Ich nicke und denke an Samara, die eine gute Freundin ist. Ich, das ist okay. Ich bin, glaube ich, auch nicht so eine gute Freundin. Die Tage ziehen vorüber und seit der Seebestattung sind da so eine Leere und Fülle in meinem Kopf. Es ist, als hätte ich den Nebel mit mir genommen und jetzt bekomme ich ihn nicht mehr raus. Entweder es ist totenstill oder es kreischt im Kopf. Nichts dazwischen. Und außerdem ist Leif wirklich kein guter Freund. Er kommt den Rest der Woche kein Mal zum Spielen vorbei. Und mein schöner Stundenplan verliert an Struktur. Einen Tag nach dem nebeligen Morgen hat mich eine scheiß Erkältung mit voller Kraft erwischt. Jede Nacht finde ich nicht nur Mama auf, sondern habe dazu noch Beton in der Nase. Nasenspray kann ich keins nehmen, weil ich mal süchtig nach dem Zeug war, mir die Schleimhaut zerstört habe und jetzt in der Regel Nasenbluten bekomme, wenn ich Nasenspray oder anderes Zeugs in die Nase ziehe. Arbeiten kann ich auch nicht, weil Marianne es mir verbietet. Und schwimmen gehen kann ich auch nicht, weil das Wetter so komisch bleibt und ich dann noch mehr an die Seebestattung denke. Ich kann gar nichts machen und bin wütend. Marianne schafft es nur so semi-erfolgreich, mich abzulenken. Und immer wenn ich den Nebel mal kurz vergesse, kommt er danach, wenn ich mich wieder an ihn erinnere, umso dichter zurück. So dicht, dass ich nichts mehr so richtig sehen kann. In der neuen Woche will der Nebel sich auch nicht lichten, zumindest drinnen nicht. Morgens trinken Marianne und ich lange Kaffee. Danach backt Marianne einen Käsekuchen, während ich mir einen Inselkrimi reinziehe, in der Hoffnung, dass die Tatsache, dass es Leute, aka Mordopfer gibt, die es schlimmer trifft als mich, mein eigenes Leid relativiert. Funktioniert leider nicht. Ich hasse Krimis. Danach spielen wir Elva raus, Skippo und Ligretto. Marianne verliert bei jedem Spiel und das macht mich so wütend. Die Wut lenkt mich zwar kurz vom Nebel ab, aber als sie sogar bei Kniffel verliert, reicht es mir. Null Ehrgeiz, diese Frau. Während wir abends einen kleinen Spaziergang durchs Viertel machen, weil ich nicht Richtung Ostsee will, fängt es urplötzlich an zu schütten. Marianne hat ein schlechtes Gewissen, weil sie mich zu dem Spaziergang überredet hat und ich mit meiner Erkältung wieder pitschnass geworden bin. Blöd, es war ja sogar angesagt. Goldig und irritierend, wie sie sich über sich selbst ärgert. Es ist ja nicht so, dass ich vorher behutsam und liebevoll mit meinem Körper umgegangen wäre. Da wirft mich so ein kleiner Schauer nicht aus der Bahn. Marianne, du nimmst jetzt erstmal ein warmes Eukalyptusbad und ich koche dir was. Auf was hast du Lust? Als ich dann frisch gebadet zum Abendbrot nichts außer warmem Vanillepudding und später sogar eine weitere Schale kalten Pudding neben Marianne im Fernsehzimmer, in dem eigentlich nicht gegessen werden darf, vor Wer wird Millionär essen darf, zwinge ich mich angriffslustig dazu, den glücklichen Moment voll zu genießen und mich nicht so passiv dem Nebel zu ergeben. Zumindest an diesem Abend. Aber dann fragt mich Marianne ganz unvorbereitet zwischen der 16.000 und der 32.000 Euro Frage, kam der Tod deiner Mutter eigentlich unerwartet? Als wäre sie Günther Jauch. Ich warte auf die Antwortmöglichkeiten. A. Ja. B. Nein. C. Jein. die nicht kommen, auch wenn ich weiß, dass B die richtige Antwort ist. Klassische 50-Euro-Frage, wobei D fehlt und die Frage vermutlich zu subjektiv für Wer wird Millionär wäre. Ich zucke mit den Schultern. Erinnerungen an unseren letzten Streit und mein »Dann lass es halt« im Kopf. Ich? Sie hatte zumindest keinen Krebs. Marianne weiß ja, dass es eine Tablettenüberdosis war. Aber die kann man sich natürlich auch reinziehen, wenn man todkrank ist. Ich würde das wahrscheinlich machen, wenn ich todkrank wäre. Marianne? Entschuldigung, Ida. Eine doofe Frage. Die Kandidatin, eine vorlaute, nervige Versicherungskauffrau aus Köln, antwortet falsch und fällt bei der 32.000-Euro-Frage auf 500 zurück, weil sie die Risikovariante gewählt hat. Alles gut, sage ich, und ich gehe schlafen. Und gehe schlafen, sofern man das so nennen kann. Stundenlang finde ich sie mehrmals auf und dazwischen brüllt es in meinem Kopf. Der Tod kam erwartet. Du wusstest, dass er kommt. Und du hast nichts getan. D, du bist schuld. Würde ich sie nicht mehr auffinden, wenn ich stärker eingeschritten wäre? Wenn ich nicht so schnell aufgegeben hätte? Hätte ich dann heute Morgen mit Mama Frühstücksfernsehen geschaut? Während es in meinem Kopf, das wirst du nie erfahren, brüllt, ziehe ich Laufschuhe an, schleiche mich aus dem schlafenden Haus und renne in den Wald. Es ist stockfinster und ich weiß, dass ich auf jeden Fall hinfallen werde. Aber das ist gut so, weil ich jeden Schmerz lieber spüren möchte als diesen Schmerz, der mich zerreißt, wenn ich an unseren letzten Streit denke. Ich saß in der Küche mal wieder vor einem leeren Word-Dokument und fragte mich, warum ich meinem Agenten gesagt hatte, dass ich mir zutraute, an einem längeren Text zu arbeiten und auch schon ein paar Ideen im Kopf hätte, als Mama hereinkam und mich fragte, wo ist der Wodka? Ich schloss mein MacBook und beobachtete Mama, die fahrig alles aus dem Kühlschrank herausriss, auch wenn man schon auf den ersten Blick sah, dass da kein Wodka irgendwo versteckt sein konnte. Ich? Lea! Bier und Wein sind da. Sie schlug die Kühlschranktür fest zu, ließ die rausgerissenen Sachen auf der Ablage und im Boden liegen und blieb kurz mit geschlossenen Augen stehen. In ihren letzten beiden Jahren kam sie nicht mehr geschminkt, in Kleidern, unter dem Vorwand kochen, backen oder etwas anderes unternehmen zu wollen und mit Feuer in den Augen in die Küche. Das Feuer in den Augen war nicht mehr da. Sie wollte nicht zerstören. Sie suchte kein Sprungbrett für eine Auseinandersetzung, um einfach mal wieder ausrasten zu können. Sie suchte nur ihren Wodka und konnte einfach nicht mehr. Ich hätte nie gedacht, dass ich mir irgendwann das Feuer zurückwünschen würde. Aber als ich in die glasigen und leeren Augen, die aufgegeben hatten, schaute, sah ich einfach nur ihren Tod. Sie sackte auf dem Stuhl mir gegenüber zusammen, rief, »Ich will nicht mehr leben« und ließ ihren Kopf auf den Tisch fallen. »Ich will nicht mehr leben«, brüllte ich in den Regen und falle das erste Mal hin, wie ihr Kopf vor ein paar Monaten auf den Tisch. Ich bleibe kurz auf dem schlammigen Waldboden liegen und hole Mamas Gesicht hervor, als sie ausrief, dass sie nicht mehr leben will, und frage mich, was genau mich veranlasst hat, so einen Scheiß zu erwidern. Ich stehe auf, renne wieder los, so schnell ich kann, brülle »Dann lass es halt« in den Wind, falle das zweite Mal hin, bleibe nicht liegen, stehe sofort wieder auf und sprinte weiter, obwohl ich keine Kraft mehr habe. Ich stehe vor dem geschlossenen Baumwipfelpfad und begreife, dass es eigentlich kein Streit war. Ihr Kopf lag auf der Tischplatte. Ich öffnete wieder mein MacBook und schaute in das leere Dokument. »Scheißkuh«, fauchte Mama in den Tisch. Und ich freute mich ein bisschen über das Aufflammen ihrer Wut, tippte »Scheißkuh« in das leere Dokument, das dann nicht mehr leer war. Ich klettere über den Holzzaun und Mama schaut wieder hoch. »Würdest du dich freuen, wenn ich nicht mehr da bin?« Ich sage weder »Nein« noch »Ja«, sondern »Du bist so eine Drama-Queen.« Ich sprinte die Kreispfade des Turms hoch und begreife, dass ich die größte Scheißkuh auf diesem Scheißplaneten bin und brülle »Nein, nein, nein, ich würde mich nicht freuen!« Aber es ist zu spät. Oben auf dem Turm angekommen, schaue ich von der Aussichtsplattform herunter. Da sind nur Dunkelheit und Nacht. Ich schaue herunter, denke an Mamas und mein »Ich will nicht mehr leben« und lasse mich auf den Holzboden fallen, damit ich nicht mehr von der Aussichtsplattform in die Dunkelheit hinunterschauen kann. Die Minuten oder Stunden ziehen vorüber. Irgendwann hört es auf zu schütten. Die Sonne geht auf. Ich renne runter, den Baumwipfelpfad entlang zurück zum Eingang, klettere über den hohen Zaun und sprinte dann den Weg Richtung Strand zurück. Ich bin so eine Drama-Queen, denke ich, und überlege zu lange, umzudrehen und wieder in den Wald zu rennen, als ich Live auf einer Bank an der Promenade sitzen sehe, als würde er auf jemanden warten. Er steht sofort auf, als er mich sieht, rennt mir fast entgegen, stellt keine Fragen, als wäre das eine ganz normale Situation, ich im Morgengrauen, in einem rosafarbenen Snoopy-Nachthemd von Mandy und Turnschuhen voller Schlamm, mit blutigen Knien aus dem Wald kommend, und sagt stattdessen: »Hi!« »Hi!« Meine Stimme nur ein Krächzen wegen des ganzen Brüllens. »Alles gut«, krächze ich hinterher. Nicht, dass er denkt, dass mir wirklich etwas passiert wäre. Er nimmt mich in den Arm, hält mich fest. Und ich halte mich an ihm fest. Oder halte ihn fest. Wir sitzen auf der Bank und schauen auf die Ostsee, die heute wieder normal drauf ist. Vielleicht ist sie ja schuld an allem, denke ich. Live, Lust auf ein Spiel? Ich schaue ihn fragend an. Ich, was denn, Flaschen drehen? Ich stelle dir eine Frage und wenn du sie ehrlich beantwortest, darfst du mir eine Frage stellen. Ich zucke mit den Schultern. Warum bist du so traurig? Warum bist du so traurig? Soll ich dir das Spiel nochmal erklären? Okay, leichter. Wie geht's dir? Leichter? Ich schaue in den bewölkten Himmel über der Ostsee und zucke mit den Schultern. Ich, wie geht's dir? Live zuckt mit den Schultern. Live, was machst du hier? Ich zucke mit den Schultern. Ich weiß es nicht, antworte ich ehrlich. Ich, was machst du hier? Du darfst mir auch andere Fragen stellen. Interessiert mich aber. Leben fällt mir gerade schwer. Und wegen Opa. Live, warum warst du im Wald? Jetzt schulde ich ihm auch eine ehrliche Antwort. Weil meine Mama gestorben ist und ich schuld bin. Was ist mit deinen Eltern? Sind scheiße. Kaffee? Ja. Auf dem Weg zum Bäcker fragt Live mich, ob ich friere, obwohl ich mit Fragen dran bin. Ich friere eigentlich nie, sage ich. Natürlich, sagt er, zieht seinen schwarzen Pulli aus und gibt ihn mir. Der Pulli fühlt sich warm und weich an, als ich in ihn schlüpfe. Ich, übrigens kann ich dir ein paar Tipps geben, damit das Leben wieder leichter fällt. Live lacht und ich denke, ich sollte ihn öfter zum Lachen bringen. Ich, im Morgengrauen lebensgefährlich weit ins Meer schwimmen, bis akute Lebensgefahr besteht. Bei Unwetter joggen, in den kalten Regen legen, nachts halb nackt in den Wald rennen. Live, du bist ja ein richtig krasser Life-Coach. Wir können ja eine Coaching-Agentur gründen. Ida und Partner, schrei vor Glück.
Den Claim gibt's schon.
Ida und Partner, renn ins Glück. Lives Mundwinkel zucken und in diesem Moment will ich nichts lieber, als ihn ganz zum Lachen zu bringen. Die letzten Meter zum Haus von Familie Frese legen wir schweigend zurück. Ich würde ihn gern fragen, warum ihm Leben gerade schwer fällt. Aber ich denke, ich bin vielleicht jetzt gerade nicht in der besten Position, solche Fragen zu stellen. Vor der Haustür frage ich ihn, wie in so einem schlechten Highschool-Liebesfilm, ob er noch mit reinkommen will. Marianne hat gestern Käsekuchen gebacken. Er antwortet, wie in so einem guten Indie-Film: Nein, ich mag keinen Käsekuchen. Ich lache laut, weil Live lustig ist und ich ihn mag. Er schaut mich an und er lächelt das erste Mal, seit ich ihn kenne, auch mit den Augen. So echt, als würde er sich gerade wirklich freuen und ich lache wieder. So echt, dass ich wieder aufhöre zu lachen. Ich, du bist doch ein ganz guter Freund. Er sagt lange nichts, auch nicht du auch oder so. Das Lächeln ist aus seinem Gesicht verschwunden und er schaut ganz ernst, fast böse. Ich glaube, ich bin das absolut Letzte, was du brauchst, sagt er dann. Endlich ist er auch in dem schlechten Highschool-Liebesfilm angekommen, denke ich. Ich. Gut, dann danke. Bis zum nächsten Mal. Als ich mich unbeholfen umdrehen will, weil ich nicht weiß, wie sich so komische Freunde wie wir nach einem so komischen Morgen wie heute verabschieden, umarmt er mich und gibt mir einen Kuss auf die Wange. Im Augenwinkel sehe ich Marianne am Fenster hinter der Gardine hervorlinsen. Sie scheint auch in einem schlechten Highschool-Liebesfilm zu stecken, denke ich, drehe mich mit meinem brennenden Kopf um und gehe rein. Ich wusste nicht, dass mein Körper noch in der Lage ist, sowas zu fühlen. Ich wusste nicht, dass mein Körper überhaupt in der Lage ist, sowas zu fühlen. Ich ziehe den Kragen von Lives schwarzem Stussy-Pullover zur Nase hoch und rieche dran, weil ich seinen Geruch mag, und lehne mich mit dem Rücken an die geschlossene Haustür, wie in einem schlechten Highschool-Liebesfilm. Oder einem guten. Ich? Morgen, Marianne. Sie räumt gerade die Spülmaschine aus, dreht sich kurz zu mir um. Morgen, Ida. Ich setze mich auf die Küchenzeile ihr gegenüber, obwohl ich gar nicht weiß, ob ich das darf. Irgendwann hält sie inne, schließt die noch halbvolle Maschine, lehnt sich an sie und mustert mich von unten nach oben. Marianne? Kleinen Nachtspaziergang gemacht? Ich? Hast du gehört, als ich gegangen bin? Marianne nickt. Wir schauen uns an und ich sehe, dass sie mir mit ihrem Blick irgendwas sagen möchte. Ich weiß aber nicht was. Oder vielleicht weiß ich es doch. Marianne? Du darfst machen, was du willst, Ida. Aber pass ein bisschen auf dich auf. In Ordnung? Ich nicke, auch wenn ich weiß, dass ich im ein bisschen auf mich aufpassen nicht so gut bin. Marianne? Du gehst jetzt erst einmal baden und dann frühstückst du was. Es ist auch noch Vanillepudding da. Das ist die Marianne, die ich jetzt brauche. Ich nicke, folge umgehend ihren Anweisungen und gehe ins Bad. Es tut mir leid, dass Marianne mit mir so eine tickende Zeitbombe ins friedliche Haus gesetzt bekommen hat. Und ich wünschte, ich wäre keine tickende Zeitbombe. Ich springe fast aus der Wanne, wickle mich in meinen Bademantel und renne in mein Zimmer, als ich einen Impuls oder Gedanken spüre, den ich nicht vorüberziehen lassen will, reiße mein MacBook aus dem Rucksack, stelle es auf den Tisch und verspreche mir, dass es da nun erst einmal bleibt. Ich fühle mich schwach und müde, aber auch sauber und gereinigt. Schlüpfe in den weichen, pinkfarbenen Niki-Anzug, den Marianne mir frisch gewaschen aufs Bett gelegt hat, und gehe erst einmal frühstücken. Auch wenn mir flau ist und ich null Appetit habe. Aber ich will Marianne heute nicht verärgern und alles so machen, wie sie es gern hätte. Das habe ich in der Badewanne beschlossen. Heute ist Marianne-Tag. Tilda hat früher manchmal mit mir einen Ida-Tag gemacht. Meistens, wenn Mama davor irgendwie scheiße war. Wir haben Filme ausgeliehen, sind wandern gegangen, es gab arme Ritter oder irgendwas mit selbstgemachter Vanillesoße zum Abendbrot. Nach einem halben Nutella-Brötchen und zwei Löffeln Vanillepudding lasse ich den Löffel in der Schüssel liegen. Ich glaube, ich muss mich übergeben. Es kommt so viel raus, der ganze Vanillepudding von gestern, der Kaffee von heute Morgen und sämtliches anderes Zeugs. Ich wusste gar nicht, dass so viel in mir drin ist und eigentlich geht es mir ab dem Moment, in dem alles draußen ist, wieder gut. Ich fühle mich auch nicht mehr schwach und müde. Marianne will trotzdem, dass ich mich erst einmal hinlege. Ihr Wunsch sei mir Befehl. Sie bringt mir einen Kamillentee ans Bett und auf meine Bitte hin auch meinen Laptop. Zunächst gehe ich der Live-Sache nach. Er scheint echt krass zu sein. Gigs in Prag, Ibiza und so weiter. Dank seines exklusiven Musikgeschmacks tourt der gebürtige Deutsche aktuell durch die ganze Welt, wie zuletzt in diversen Boiler Room Live-Sets auf YouTube zu sehen. Lese ich irgendwo. Alle Termine abgesagt, woanders. Interessant. Aus gesundheitlichen Gründen. Ohne Zweifel ist Live Jansen eines der heißesten Talente auf dem deutschen DJ-Markt. Das hat sich schnell verbreitet und so reist er viel. Und jetzt hängt er auf dieser ostdeutschen Insel herum, denke ich. Wenn der gebürtige Rügener nicht gerade Platten kreisen lässt, schreibt er für das Groove Magazine oder Spex. Eine der zentralen Figuren der Hamburger Techno-Szene. Gerade wenn du dachtest, du hättest alles schon einmal gehört, triffst du im Ritter Butzke auf einmal auf so einen Live Jansen. Der Deutsche mischt dir in seinen Live-Sets einen Cocktail aus Tracks, der etwa als Disco, Funk, Acid, House, Synthpop, Negroni bezeichnet werden könnte. Während ich auf Spotify einen Track von ihm anspiele, der Indian Night heißt, öffne ich das Dokument, das ich seit über 2 Monaten nicht mehr geöffnet habe, in dem nur das Wort Scheißkuh steht, und schreibe den Satz, der mir schon seit ein paar Tagen im Kopf rumschwirrt. Stolz schreibe ich danach eine leere E-Mail an meinen Agenten im Betreff »Ich schreibe wieder« und lächle wegen des neuen Programmpunkts in meinem Stundenplan. Ich gehe kurz zum Supermarkt. Marianne, die gerade die Wäsche sortiert, hält inne, dreht sich um und mustert mich. Sicher? Ich? Mir geht's besser. War wohl doch zu viel Vanillepudding. Ich mache heute Abendbrot, weil Marianne Tag ist, und verschanze mich ab 17 Uhr in der Küche, um alles vorzubereiten. Draußen schüttet es und es ist so dunkel, dass ich das Licht anmachen muss. Darf ich dir ein Brot schmieren? Rufe ich ins Wohnzimmer, wo Marianne Zeitung liest, und finde das alles so wahnsinnig gemütlich, dass ich gern die falsch gongende Standuhr aus dem Fenster schmeißen würde. Stolz betrachte ich mein Werk. Brotkorb gefüllt mit Laugendreiecken, Brezeln und ein paar Scheiben Vollkornbrot, Käse- und Wurstteller garniert mit Tomaten und Paprika, Eisbergsalat mit meinem Joghurt-Senf-Dressing, Radieschenröschen, Kräutertee und Paradiescreme, Sahne-Karamell verziert mit Schokostreuseln. Auf unseren beiden Tellern prangt jeweils eine dünne Scheibe getoastetes Graubrot, dick mit Butter bestrichen, mit Radieschen belegt und mit Vegeta bestreut. »Abendessen!« rufe ich viel zu laut, als müsste mein Rufen auch Kinder erreichen, die sich in ihren Zimmern im Obergeschoss verschanzt haben. Marianne tritt neben mich. »Marianne?« »Na, dein Magen scheint sich tatsächlich vollends beruhigt zu haben.« Marianne isst ihr Radieschenbrot, während ich sie mit einem »Und?« auf den Lippen beobachte. Dann nickt sie mit einem »Lecker« auf den Lippen. Und ich sage die Worte, die ich mir zurechtgelegt habe, weil Marianne sie verdient hat. Ich? Mama war Alkoholikerin. Ihr Tod kam nicht unerwartet. Und manchmal denke ich, ich hätte mehr tun müssen. Marianne schweigt. Sie schenkt uns beiden Kräutertee ein und ich esse nun auch mein Radieschenbrot. Marianne? Nein. Ich? Was nein? Du hättest nicht mehr tun können. Die Standuhr gongt 4-mal. Befreie dich von dem Gedanken. Ich nicke, weil heute Marianne-Tag ist und ich alles so mache, wie sie es gern hätte. Und wie? Marianne lacht. Es ist ein trockenes Lachen. Sie schaut dabei aus dem Fenster und nimmt einen Schluck vom Kräutertee. Ich schaue auch aus dem Fenster, weil ich sehen will, was Marianne sieht, und trinke auch einen Schluck vom Kräutertee. Ich weiß es nicht, Ida. Sie nimmt sich ein Laugendreieck. Ich nehme mir ein Laugendreieck und bestreiche es wie Marianne mit Butter und lege eine Scheibe Gouda darauf, weil ich weiß, dass Marianne weiß, was gut ist. Marianne? Mein Vater. Ich verstehe und nicke. Wir essen schweigend unsere Käsedreiecke und andere Dinge vom Abendbrottisch, während vor dem Fenster unsere Mülltonne umfliegt. Ich? Oh. Marianne? Sowieso leer. Bringt nichts, die aufzustellen. Fliegt wieder um. Ich nicke und frage Marianne nach der Adresse von Leif. Ich? Vielleicht besuche ich ihn morgen mal. Schöne Idee. Nimm doch ein bisschen Käsekuchen mit. Leif mag keinen Käsekuchen. Komischer Junge. Ich? Paradiescreme? Marianne nickt und ich fülle die beiden apfelförmigen Glasschalen mit 2 Bergen Paradiescreme und frage mich nicht, warum Paradiescreme Paradiescreme heißt.
Maximiliane Hecke mit Folge 5 aus dem Roman Windstärke 17 von Caroline Wahl. Das Buch ist im Dumont Verlag erschienen, das Hörbuch bei Dumont Audio. Die heutige Folge finden Sie online bei uns und in der NDR Kultur App. Am Montag um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Sönke Peters. Am zweiten Tag des G7-Gipfels beraten die Staats- und Regierungschefs unter anderem über die Handelspolitik mit China. Dabei könnte es auch um mögliche weitere Zölle gehen, wie sie die USA bereits eingeführt haben. Aus Bari, Paul Vorreiter.
Die USA haben weitreichende Maßnahmen ergriffen, um die heimische Wirtschaft gegen chinesische Produkte zu schützen. Auf E-Autos hatten die Vereinigten Staaten vor wenigen Wochen Strafzölle in Höhe von 100% eingeführt. Die EU-Kommission kündigte vorgestern Strafzölle gegen chinesische Elektroautos an, die aber weit hinter den amerikanischen Maßnahmen zurückbleiben. In der Gipfelerklärung kritisieren die G7-Staaten, China verzerre mit seinen Subventionen den Wettbewerb. Auch fordern sie China auf, die Lieferung von Gütern einzustellen, die Russland für den Krieg gegen die Ukraine nutzen könnte. Am zweiten Gipfeltag sollen auch die Gespräche über Migration fortgesetzt werden. Dazu werden der türkische Präsident Erdogan und Vertreter afrikanischer Staaten erwartet. Meloni pocht auf eine scharfe Asylpolitik und setzt sich seit